Bam, bam, bam. Wir sind Carla und
Tobi.
wir wollen uns heute mit dem Thema Teamarbeit oder auch kollektive Arbeit beschäftigen.
Genau, und wir sind ja beides Leute, die in der Zukunft in Solaris arbeiten möchten. Und vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, warum eine Solawi für dich genau das Richtige ist und warum es nicht normaler Gemüsebaubetrieb sein kann.
Ja, was mir da sofort einfällt, ist, dass ich, als ich in einem recht konservativen Angestelltenverhältnis war, dass der Betriebsleiter sehr viel Verantwortung hatte und sehr viel Druck damit einherging. Und das ist ja bei einer Solawi ganz anders strukturiert. Da gibt es mehrere Schultern, worauf die Verantwortung getragen werden kann. Und zudem besteht dann auch eine finanzielle gemeinsame Verantwortung. Dadurch, dass Mitglieder ja auch die ProduzentInnen finanzieren, sozusagen, abgekoppelt vom Markt, wird das Risiko auch zusammengetragen bei zum Beispiel Ernteausfällen. Und bezüglich des Klimawandels werden ja Extremwetterereignisse immer wahrscheinlicher, wo das dann, glaube ich, auch einfach wichtig ist, von den ProduzentInnen auch so ein bisschen auf die andere Seite der KonsumentInnen mit rüberzugeben. Und das klingt ja jetzt alles voll schön und gut. Und deswegen wollte ich dich noch fragen, ob dir denn auch noch ein paar negative Facts zu Solawis einfallen.
Ja, das Ganze sollte auf jeden Fall nicht glorifiziert werden. In den Solaris, in denen ich gearbeitet habe, war es auch oft so, dass Menschen viel, also sehr viel gearbeitet haben und teilweise überarbeitet waren, gerade so in der Gründungszeit. Und dass es da schon einer sehr guten Teamstruktur bedarf, um das abzupuffern.
Na gut, dann ist die Teamarbeit auf jeden Fall ein Punkt, wo wir ansetzen sollten. Und deshalb haben wir jetzt mal ein paar Leute gefragt, was sie sich denn unter guter Teamarbeit vorstellen.
Gute Teamarbeit ist für mich, wenn man sich auf die anderen verlassen kann und die Gruppe aufeinander achtet, dass sich niemand überfordert fühlt und alle ihren gesunden Anteil leisten.
Ein produktives Miteinander, bei dem man Probleme frühzeitig erkennt, ausräumt und im besten Fall sogar noch Spaß bei der Arbeit hat.
Ein gewissenhaftes und verantwortungsvolles Arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Und am besten haben die Menschen, die gemeinsam arbeiten, sich ergänzende Kompetenzen.
Dass sich alle der gemeinsamen Verantwortungsübernahme irgendwie bewusst sind und sich vertrauen.
Wenn ich das Gefühl und Wissen habe, dass das Team, mich eingeschlossen, die einzelnen Menschen und ihre Bedürfnisse mitträgt. Wichtig ist mir dafür, dass die Geschichte der Menschen Beachtung und Rücksicht finden, denn in einer sicheren Umgebung wird für mich Arbeit zur Freude und ein Miteinander auf Augenhöhe.
Klare Kommunikation bei der Aufgabenverteilung und auch bei den eigenen Präferenzen.
Wenn sich die individuellen Stärken und Schwächen der Menschen des Teams so ausgleichen und ergänzen, dass mehr Potenzial entfaltet werden kann, als die Individuen es allein überhaupt könnten.
Ja, ich bin voll begeistert davon, was die verschiedenen Menschen so für konkrete Vorstellungen davon haben, was gute Teamarbeit für sie bedeutet. Und du so?
Ich auch. Ich bin auch beeindruckt davon, dass da so viele verschiedene Dinge zusammengekommen sind, auf die ich überhaupt nicht gekommen wäre. Und das zeigt mir auch, dass irgendwie kluge Sachen dabei rauskommen, wenn viele Leute an einem Problem nachdenken.
Du hast ja auch schon in verschiedenen Solawis gearbeitet und deshalb wahrscheinlich einige Erfahrungen mit Teamarbeit gemacht. Wie sind denn da so deine praktischen Erfahrungen?
Ja, genau. Ich war in verschiedenen Betrieben. Und ich denke mal, der größte Unterschied war bei einem Kollektiv, bei dem ich war, und dem Betrieb, bei dem ich jetzt bin. Das ist ein recht klassischer Betrieb. Und auch wenn das Miteinander in meinem aktuellen Betrieb sehr harmonisch ist, ist es trotzdem so, dass die Chefin die Entscheidungen trifft und dann das nach unten dirigiert wird und dann die Gesellinnen weiter Dinge abgeben an die Auszubildenden und die dann wiederum an die Praktikantinnen. Und im Kollektiv ist es so, da konnte ich mir ganz viel aussuchen, was ich tue. Und da war auch immer ganz viel Zeit für Erklärungen, was vielleicht auch spezifisch an dem Betrieb lag. Aber in der Entscheidungsstruktur waren die so organisiert, dass sehr viel Zeit darauf verwendet wurde, sich in Plenen zu treffen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich mich auch sehr gehört gefühlt, obwohl ich da nur Praktikant war und deutlich weniger Ahnung hatte, als ich das jetzt in dem Betrieb habe.
Entscheidungen von allen gemeinsam getroffen worden sind, wie sah das dann mit der Verantwortung aus? Waren alle für alles verantwortlich oder gab es da verschiedene Bereiche der Verantwortung?
Genau, die haben sich schon sehr doll in Arbeitsbereiche unterteilt, weil das, glaube ich, zu viel gewesen wäre, wenn alle für alles verantwortlich sind. Und das klappt, glaube ich, auch einfach nicht. Und die haben sich unterteilt in Bereiche wie Folientunnel und Freiland zum Beispiel. Und haben dann in dem Fall, weil es landwirtschaftlich war, auch dafür die Verantwortung und die Anbauplanung und sowas gemacht. Aber die letzte Abstimmung ist dann trotzdem im Team gelaufen. Ja, und jetzt haben wir ja relativ viel aus unserem persönlichen Blickwinkel gesprochen und von unseren Erfahrungen berichtet mit Kollektiven. Und um aber nochmal einen weiteren Blickwinkel zu kriegen, haben wir mit professionellen Leuten gesprochen, mit Sonja und Jochen nämlich. Die sind vom Verein Kunst des Scheiterns aus Hamburg und beschäftigen sich ganz viel mit Kollektivarbeit. Und da hören wir jetzt mal rein. Vielleicht könnt ihr ja nochmal kurz erklären, womit ihr euch in eurem Verein beschäftigt und was so eure Hauptarbeit ist.
Also wir haben damit angefangen, erstmal Informationen zu sammeln, von denen wir das Gefühl hatten, dass sie halt nicht ausreichend allen Kollektiven zur Verfügung stehen. Also Erfahrungen, die andere Kollektive schon gemacht haben, Lösungen oder Probleme, die es halt schon gab. So, und da haben wir halt Interviews geführt, eine Webseite gebaut und ja, versucht, Informationen weiter zu verbreiten und Vernetzung voranzutreiben. Und daraus ist aber auch Beratungsarbeit entstanden. Also wir hatten dann immer häufiger Anfragen von Gründungsinitiativen und später aber auch immer mehr von Kollektiven, die es schon gibt, die halt gerade an dem Punkt sind, wo sie Beratung brauchen, wo sie Konflikte haben, wo sie bestimmte Entscheidungen treffen möchten und so und dann gerne nochmal einen Blick von außen haben wollten.
Und dann habt ihr hauptsächlich so eine Beratungsstunde oder begleitet ihr auch Kollektive permanent oder über einen längeren Zeitraum?
Ja, wir haben einerseits feste Termine, wo man quasi zu uns kommen kann. Dann machen wir aber auch nach Vereinbarung, also zum Beispiel Online-Einmaltermine oder auch sowas wie kleine Workshops. Wir fahren auch manchmal irgendwo hin und wir machen auch sowas wie Plenumscoachings. Das heißt, das ist dann hauptsächlich allerdings für Kollektive, die im Raum Hamburg sind. Fährt Sonja hin und nimmt am Plenum teil. Und hilft sozusagen mal so ein halbes Jahr oder sowas, die Organisationsentwicklung da so ein bisschen voranzutreiben.
Und was für Vorteile seht ihr beiden in der Kollektivarbeit gegenüber der klassischen hierarchischen Arbeit?
Also wenn man das auch ganz kurz und knapp sagt, ist ein Vorteil zum Beispiel, in einem hierarchischen Unternehmen werden Entscheidungen von oben nach unten getroffen und weitergegeben. So, das heißt, in einem vielleicht gut funktionierenden hierarchischen Unternehmen hat man Glück und ein Großteil der Leute trägt die Entscheidung mit und ist irgendwie mit dabei am Ball und so weiter. In einem Kollektiv dauert eine Entscheidung vielleicht länger, aber am Ende tragen alle die Entscheidung mit. So, also das heißt, man muss da nicht irgendwie intern noch weiter gegeneinander arbeiten oder es gibt keinen Dienst nach Vorschrift und solche Sachen. Das heißt, einerseits Entscheidungen dauern länger. Meistens, nicht immer, aber meistens. Aber wenn eine Entscheidung getroffen wird, kann man davon ausgehen, dass auch alle diese Entscheidungen mittragen, also alle Kollektivmitglieder.
Und grundsätzlich wollen natürlich auch die meisten eben ohne Chef arbeiten. Das ist halt ein wichtiges Motiv, um Kollektivbetrieb einzutreten oder einzugründen, dass man eben nicht gesagt kriegt, was man tun soll, sondern das selbst mitentscheiden kann, gleichberechtigt mit den anderen, die betroffen sind. Und dass man eben auch mitbestimmt, was man überhaupt macht, also was für Produkte man herstellt, was für Dienstleistungen man anbietet und so weiter. Zum Teil auch an wen, dass man sagt, bestimmte Kundengruppen, die kommen bei uns nicht in Frage, die kriegen von uns nichts und so weiter, ne? Also auch meistens eine gewisse politische Ausrichtung und eine transformatorische Ausrichtung, die das Projekt haben soll. Und das kriegst du halt nicht in einem normalen Betrieb.
in der Solavi zum Beispiel, also mit welchen Maschinen oder Geräten wollen wir eigentlich arbeiten, mit welchen, also was wollen wir überhaupt herstellen, was wollen wir anbauen, genau, und an wen wollen wir es auch weitergeben dann so. Das ist ja was anderes, als wenn ich quasi total dem Markt ausgeliefert bin und dann halt auch da mich orientieren und anpassen muss, irgendwie, wie ich dann die Landwirtschaft gestalte. Oder wenn mein Chef dann sagt, ja, hat sich aber rausgestellt, die gespritzten Tomaten verkaufen sich halt doch besser und dann muss ich wieder mit Pestiziden arbeiten oder sowas, obwohl das vielleicht irgendwie vorher mal nicht so war.
Und habt ihr das Gefühl, dass ihr mehr Zulauf an Leuten kriegt, seitdem ihr das angefangen habt mit dem Verein?
Auf jeden Fall, ja. Also es gibt halt mehr Unzufriedenheit. Ich würde mal sagen, ich würde fast sagen, in der Fridays for Future Generation sozusagen ist es deutlich zu sehen, dass viel mehr junge Leute inzwischen auch mit den diesen Karrieremodellen, die ihnen so angeboten werden, nicht mehr so richtig was anfangen können und auch irgendwie mehr Sinn suchen in der Arbeit, mehr Sinn, mehr Gemeinsamkeit auch eben, also solidarische Beziehungen zu Kollegen haben und nicht konkurrenzförmige und so weiter. Also solche Sachen spielen eine große Rolle und das nimmt zu, ja, das nimmt zu, deutlich.
Und auch weniger Zerstörung von Mensch und Umwelt. Ja, ne? Genau. Also was kann ich tun irgendwie in meinem Leben, um ein bisschen was zu verändern? Und da kann ich halt politisch aktiv sein, so, oder ich kann halt auch in dem Bereich, wo ich mein Geld verdienen will, gucken, wie ich das so unschädlich wie möglich hinkriege. Und da sind natürlich selbstorganisierte Betriebe einfacher, als irgendwo in einer großen Firma einzusteigen und versuchen, da was zu verändern.
Ja. Wir haben ja eben schon über die Vorteile gesprochen, die es bei der Kollektivarbeit geben kann. Aber habt ihr auch Erfahrungen mit Schwierigkeiten gemacht, die es bei der Zusammenarbeit im Kollektiv gibt?
Also was so klassische Sachen sind, ist, ein junges Kollektiv gründet sich, startet und hat aber über viele wichtige Fragen noch nicht so konkret geredet, weil es unangenehm ist, so über Geld zu reden, darüber zu reden, wie viel Zeit und Arbeit will ich eigentlich investieren, wie ernst meine ich die Sache eigentlich wirklich. So, also die Euphorie trägt dann halt eine Zeit lang und wenn es dann zu den ersten doch schwierigeren Themen kommt, dann kann es in dem Moment, wo die dann halt auf dem Tisch liegen, schwierig werden, wenn man vorher nicht darüber gesprochen hat. Wie gehen wir eigentlich mit Geld um? Wie kommen eigentlich neue Leute ins Kollektiv? Wie kann ich auch wieder aussteigen? Wie viel Arbeit übernimmt wer? Was machen wir, wenn nicht genug Geld da ist? Was machen wir, wenn zu viel Geld da ist? So, also wenn man darüber nicht gesprochen hat und dann Probleme auftauchen, so, dann kann es schwierig werden. Zum Beispiel. Oder wenn nicht genug Zeit für Kommunikation eingeplant wird, also wenn Alltag halt so fordernd ist, dass man immer das Gefühl hat, ach, müssen wir jetzt wirklich so lange wieder uns hier zusammensetzen, so, dann schleichen sich schnell Dinge ein, die dann auch schwieriger aus dem Weg zu räumen sind, umso länger die halt im Raum stehen bleiben. So.
Also viele klagen auch über diese Selbstausbeutung, also dass man das Gefühl hat, man arbeitet zwar selbstbestimmt, aber man arbeitet eigentlich viel mehr, als man will, so als man sich ursprünglich gedacht hat. Ne? Viele gehen zum Beispiel auch ins Kollektiv oder versuchen Kollektiv, weil sie selbstbestimmt arbeiten wollen, was für sie auch bedeutet, letztendlich mehr Zeit, also weniger Zeit für Erwerbsarbeit zu verbringen. Und das geht oftmals nicht so richtig auf, weil diese marktwirtschaftlichen Zwänge natürlich letztendlich auch zurückschlagen ins Kollektiv, dadurch, dass man also dann am Ende nicht genug Geld hat dafür. Ne? Und ein anderes Problem ist eben auch sowas wie Kreditwürdigkeit, also dass Kollektivbetriebe genießen halt immer noch so den Ruf, dass sie so linke Spinnerprojekte sind und die kriegen nicht so leicht Geld von der Bank zum Beispiel. Die haben dann oft Probleme, Sachen zu finanzieren, die eben so ein bisschen aufwendiger sind, wo höherer Kapitalbedarf ist. Das sind eigentlich so, würde ich mal sagen, die Hauptprobleme von außen. Die Wirtschaftlichkeit, da die ja auch trotzdem alle, obwohl sie ja eine andere Philosophie eigentlich vertreten, doch unter Marktbedingungen, kapitalistischen Marktbedingungen und in Konkurrenz mit anderen Betrieben stehen, schlagen halt nach innen auch wieder durch. Und es zeigt sich dann oft an diesen beiden Punkten Selbstausbeutung, also zu viel Arbeit und zu wenig Geld sozusagen.
Und dann kann es halt passieren, dass intern so große Machtungleichgewichte entstehen, wenn es zum Beispiel eine Person gibt, die durch Familie oder sonst was einen Background hat, die dann persönlich haften kann, zum Beispiel um die gebrauchte Maschine oder Immobilie oder sowas zu finanzieren, ja, dann aber ein ungleiches Machtgewicht sozusagen im Verhältnis zu den anderen. Oder es gibt halt Leute, die bereit sind, viel Verantwortung in Form von formalen Positionen in der Rechtsform oder sowas zu übernehmen. Und wenn dann nicht klar ist, dass das aber nicht unbedingt auch ein Mehr an Stimme sozusagen bei Entscheidungen bedeutet, dann wirkt sich das halt immer auch nach innen aus. Ne? Also die äußeren Schwierigkeiten sozusagen oder Strukturen, je nachdem, wie die halt auch intern gelöst sind, wirken sich halt auch dann immer nach innen aus. Und das ist halt ja bei Geld, Verbindlichkeiten und so weiter, Mietverträge, Maschinen kaufen oder sowas, kann es dann halt immer auch ein bisschen eng werden, wenn es keine guten Lösungen dafür gibt oder keinen Plan zur Egalisierung dann halt auch.
Habt ihr auch Erfahrungen mit Wissenshierarchien gemacht? Also man hat irgendwie vor, einen hierarchiefreien Arbeitsplatz zu schaffen und dann liegt da aber voll das Wissensgefälle drunter. Seht ihr da auch Schwierigkeiten?
Das gibt es eigentlich fast immer, so informelle Hierarchien. Das Wichtigste ist, der Schlüssel ist eigentlich, dass man die erstmal auch sich zugesteht als Kollektiv. Also das ist, dass man sagt, ja klar gibt es die, dass man versucht, die auch zu benennen und dann eben versucht, Gegengewichte zu schaffen. Also Leute sozusagen, die eher sich zurückhalten, eher zu stärken und zu empowern und so weiter, dass man sowas macht wie Kapitalneutralisierung, also dass die Interessen auch wirklich dieselben sind, dass man versucht, Kompetenzgefälle oder Kompetenzunterschiede auszugleichen durch Schulungen und solche Sachen. Also dass man im Grunde versucht, sozusagen die Gründe für solche Hierarchien auszubalancieren, sodass die am Anfang sozusagen in der Hierarchie unten stehen, auch gleich ziehen können sozusagen. Das setzt allerdings voraus, dass die sozusagen da den Ton angeben, dass die auch ein Bewusstsein dafür haben, dass das nicht so gut ist, die das auch loswerden wollen eigentlich. Mhm. Oft ist es so, dass Leute sagen, irgendwie sozusagen so eine Führungsrolle übernehmen, weil sie glauben, sie müssten das tun, weil sonst der Laden abwärts geht. Und die müssen auch verstehen, dass sie das erstens nicht unbedingt tun müssen und zweitens, dass vielleicht sogar auch schädlich ist, wenn sie das tun. Das ist aber ein längerer Prozess, kann aber funktionieren, wenn der Wille da ist und die Bereitschaft sozusagen auch sich selbst in Frage zu stellen.
Und auch da Kommunikation, also in dem Moment, wo darüber nicht gesprochen werden kann, also so Unsprechbares da ist, ist es halt schwierig. Erst in dem Moment, wo man den Ist-Zustand anerkennen kann, ja, wir haben hier interne Hierarchien und so, dann kann man die halt auch benennen, anschauen und versuchen, Lösungen zu finden. Solange das halt unter den Teppich gekehrt wird, bleibt es schwierig.
Ich habe den beiden gerade richtig gern zugehört und ich finde es richtig klasse, wie viele verschiedene Aspekte sie mit aufgenommen haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Umgang im Kollektiv auch für das Individuum ein persönliches Wachstum bedeuten könnte. Also, dass das gar nicht nur wertvoll ist für den Umgang in der Gruppe, sondern einfach für alle Menschen in ihren persönlichen Beziehungen und in Interaktion einfach generell mit ihrer Umgebung und mit ihrer Umwelt.
Ja, voll. Und ich finde es auch spannend, dass sich jetzt so viele junge Leute irgendwie zu Kollektiven zusammenfinden wollen. Und dass viele das auch eben versuchen möchten in der Gruppe und gleichberechtigt zu machen. Und ich glaube auch, dass man so Werte und Normen und vielleicht irgendwie, wenn man idealistisch arbeiten möchte, dass das besser geht in der Gruppe, wo man halt auch die gegenseitige Kontrolle hat und sich gegenseitig vielleicht inspirieren kann und unterstützen kann, diese Ideale auch einzuhalten. Vielleicht an manchen Stellen dann nicht doch wieder zurückzufallen in irgendwie andere Motive wie Gewinnmaximierung oder solche Dinge.
Die beiden haben ja auch gesagt, dass viele Menschen sich nicht mehr vorstellen können, in einem normalen Arbeitsverhältnis zu sein mit einem überpositionierten Chef. Und da fasst die Reaktanztheorie auch ganz gut. Die besagt, dass Menschen, die in ihrer Freiheit beschnitten werden, einen motivationalen Zustand entwickeln, um sich diese Freiheit zurückzuerkämpfen oder sie einfach zurückzuerlangen. Das ist natürlich viel schwieriger in einem Verhältnis, wo du einer Person unterpositioniert bist, weil die überpositionierte Person dir wohlwollend gegenüber sein muss, weil die Person ja dann die Entscheidungsmacht hat. Und ich denke, dass das in einem Kollektiv sehr anders gestaltet sein kann und dass, wenn individuelle Freiheiten beschnitten werden, dass viel mehr Raum dafür da ist, das zu kommunizieren und auch dann doch auf die Bedürfnisse von allen Acht zu geben. Und wenn wir jetzt aber doch mal wieder in einem normalen Angestelltenverhältnis gelandet sind und diese Reaktanz greift und die Freiheit nicht wiederhergestellt werden kann, dann ist die Folge daraus, dass Menschen aggressiv werden oder auch eine Trotzreaktion verüben. Und das kann ja auch dann auch zu Spannungen in dem Arbeitsverhältnis gegenüber der überpositionierten Person führen. Die Reaktanztheorie ist eng verbunden mit der Kontrolltheorie, die besagt, dass eine Person das Bestreben hat, erwünschte Zustände herbeizuführen und aversive Zustände zu vermeiden. Darunter liegend sind dann Bedürfnisse wie Autonomie, Kompetenz, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Und diese Kontrolle ist eine subjektive Überzeugung oder Wahrnehmung. Und hat eine Person jetzt das Gefühl, dass sie Kontrolle hat, dann kann Stress reduziert werden oder gänzlich auch vermieden werden. Ist das aber eben nicht der Fall, dann kann das Erleben und das Verhalten negativ beeinträchtigt werden, bis hin zum Kontrollverlust, wo dann die Motivation herabgesetzt ist, überhaupt Beeinflussbarkeit auszuüben. Und die Emotionalität dann auch so stark beeinträchtigt wird, dass es zu einer andauernden Depression kommen kann. Und in der Psychologie gibt es dann auch noch den Begriff die erlernte Hilflosigkeit, wo dann Menschen aufgrund der gesammelten negativen Erfahrungen davon überzeugt sind, die Lebenssituation nicht mehr verändern zu können und auch für den Zustand selbst verantwortlich zu sein. Und beide Theorien zeigen so ein bisschen, dass wenn Freiheit beschnitten wird und eben keine Mitbestimmung mehr vorhanden ist, dass das persönlich belastende Zustände herbeiführen kann und auch in einer Gesundheitsschädigung enden kann. Und genau das könnte bei der Gemüseinsel, glaube ich, nicht passieren, um jetzt mal hier einen eleganten Übergang zu machen zu unserem Interview mit Leon, der mit Tim letztes Jahr die Solawi gegründet hat, in der Nähe von Witzenhausen bei Dietzenrode. Wo würdest du euch denn einordnen in einem Spektrum von einem Arbeitsverhältnis, von einem kollektiven Arbeiten bis hin zu einem starren Chefin-Angestellten-Verhältnis?
Ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, weil wir in Anführungsstrichen ein sehr kleines Kollektiv sind, also Tim und ich sind hier hauptverantwortlich und unter uns gibt es keine Hierarchien, aber natürlich gibt es ganz automatisch Hierarchien zwischen uns und den Menschen, die hier Praktikum machen oder die mal für einen Tag in der Woche zum Arbeiten vorbeikommen, weil da einfach natürlich eine ganz andere Wissensbasis ist. Wir sind halt jeden Tag hier und kennen halt alle Abläufe.
Und wie nimmst du die Teamarbeit in eurer Solawi wahr?
Für mich ist die Teamarbeit super bereichernd. Ist jetzt auch wieder die Frage, ne, nimmt man jetzt irgendwie Tim und mich als Team oder nimmt man, sag ich mal, alle Leute, die bei der Gemüseinsel halt irgendwie mal helfen, PraktikantInnen oder ja, Leute, die halt einmal die Woche mal zum Arbeiten kommen. Und ich glaube, gerade in unserer ersten Saison hat es uns auch voll geholfen, dass Tim und ich ganz unterschiedliche Erfahrungswerte mit reinbringen konnten. Ich hatte halt schon öfter mit lehmigen Böden gearbeitet, Tim kam mehr aus dem sandigen Bödenbereich. Und der eine hatte die Kultur noch nie angebaut, der andere die Kultur. So, dementsprechend haben wir uns da echt gut ergänzt und habe ich das auf jeden Fall sehr bereichernd wahrgenommen.
Ja, ich gehöre ja auch zu den Menschen, die einmal die Woche vorbeischauen, wenn alles gut läuft. Und für mich fühlt sich die Arbeit auf jeden Fall sehr flachhierarchisch bei euch an und auch ein wenig mitbestimmend, gerade wenn es so um Aufgabenverteilung geht. Und da wollte ich mal nachfragen, wie ihr dafür sorgt, dass sich das so anfühlt.
Ich glaube, das Wichtigste, was wir versuchen zu machen, ist zuzuhören. Also wenn jetzt Leute kommen, die sagen, ey, ich weiß, dass es so besser ist oder ich hab das schon mal auf dem Hof so gemacht, dann ist das auf jeden Fall für uns ein Hinweis darauf, hey, guck mal, lass das mal ausprobieren. Und oft genug ist es einfach auch der bessere Weg als den wir vorgeschlagen haben. Denn wir haben halt einfach noch nicht so einen 20-jährigen Erfahrungsschatz, wo man irgendwie jede Situation schon mal erlebt hat, sondern genau, da gibt es einfach super viel, was wir noch lernen können, werden wollen. Und dazu kommt dann halt, dass man versucht, auch den Leuten was zu erklären, wenn sie es dann auch wissen wollen. Also es kann ja auch sein, dass jemand sagt, hey, komm, gib mir eine Aufgabe, ich will auch gar nicht wissen, warum. Aber wenn man das Gefühl hat, dass die Leute interessiert sind und sagen, ja, guck mal, warum machen wir das denn eigentlich? Dass man sich denn die Zeit nimmt, damit die Menschen das dann auch verstehen und wenn dann das nächste Mal so eine Aufgabe kommt, sie auch einfach ja selbstbestimmter arbeiten können. Und dass man halt auch irgendwie versucht, diese Wissenshierarchien einfach flach zu halten. Also diese Verantwortung, Unterschied zwischen uns und den PraktikantInnen, der ist einfach da und den kann man, glaube ich, auch nicht wegkriegen. Genau, dementsprechend ist, glaube ich, Wissen das die einfachste Stellschraube, an der man da drehen kann.
Und habt ihr euch vor der Betriebsgründung schon damit auseinandergesetzt oder ist das ganz natürlich für euch so?
Ja und nein. Also manche Sachen sind sicherlich einfach irgendwie intuitiv. Andere Sachen hat man sich natürlich schon überlegt. Also wir haben uns eine Struktur überlegt, wie wir einfach untereinander kommunizieren wollen. Das ist dann bei uns so, dass wir einmal die Woche, am Ende der Woche ein Plenum machen. Da sind die PraktikantInnen auch zu eingeladen. Manche haben dann mehr Lust, manche haben weniger Lust. Und dann machen wir zuerst eine Befindlichkeitsrunde. Danach machen wir dann noch Rose, Dorn und Knospe. Das heißt, man sagt, was cool war in der letzten Woche, was schlecht war in der letzten Woche und worauf man sich in der nächsten Woche freut. Und genau da versuchen wir einfach dann, sage ich mal, so eine ja, Low-Level Einstieg auch in Gefühlsthemen. Das ist, glaube ich, eine Basis, wo man dann auch schneller zueinander finden kann. Und dann machen wir danach einen Wochenplan für die nächste Woche, den wir uns halt zusammen überlegen. Und da spricht man natürlich dann irgendwie drüber, was wann gut passt, weil der eine das da hat oder nicht und so weiter. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, die wir strukturell etabliert haben, damit Tim und ich untereinander halt irgendwie hierarchiefrei arbeiten. Und dann haben wir gerade noch so ein paar Projekte, die aber jetzt eher anlaufen, dass wir zu verschiedenen Arbeitsgängen Zettel machen wollen, in so einen Ordner anlegen, damit jeder auch weiß, wie das geht. Ganz konkret gesprochen beispielsweise, Tim macht sehr viel Direktsaaten und er weiß viel besser als ich, wie das Sägerät funktioniert. Und dann ist es halt ein relativ kompliziertes Sägerät. Und dementsprechend läuft es dann auch immer wieder darauf hinaus, dass Tim die Aussaaten macht, was für uns beide voll cool ist. Aber es ist trotzdem halt irgendwie ein Ziel, dass wenn Tim vielleicht mal nicht da ist, dass ich da auch einfach direkt in der Lage dazu bin. Und so geht es dann bei anderen Sachen auch. Also ich mache viel Orga-Bereich oder ja im Excel-Taten auswerten und solche ganzen Geschichten und Mitgliederplanung und sowas. Und da sind halt viele der Tabellen bei mir auf dem Computer und nicht in der Cloud oder wie auch immer irgendwie verfügbar. Und das ist auch eine Sache, an der wir arbeiten wollen, dass wir dann praktisch die Dateien auch für uns beide zugänglich machen. Und genau so kann man das dann, glaube ich, auf vielen anderen Bereiche übertragen, dass einer von uns manchmal einfach mehr Wissen hat, sei es durch Vorerfahrung oder durch Interesse. Und dass man versucht, das dann aber auch perspektivisch abzubauen.
Ja, voll spannend, was Leon da erzählt. Dieses Thema mit der Wissenshierarchie hatten wir ja auch schon in unserem ersten Interview mit Sonja und Jochen. Und die sagten ja auch schon, dass da Kommunikation ganz wichtig ist. Und jetzt fand ich es nochmal spannend zu hören, wie Leon und Tim damit ganz praktisch umgehen mit diesem Problem.
Und ich hätte da noch ein Stichwort, was ich gerne mit aufnehmen würde, nämlich Macker vom Acker. Und da lasse ich dir den Vortritt.
Ja, danke. ja, ich denke, dass besonders männlich sozialisierte Leute ganz viel Achtsamkeit darauf setzen sollten und es wahrscheinlich auch an Arbeit bedarf, eben sowas wie dominantes Redeverhalten abzulegen oder Menschen Aufgaben nicht zuzutrauen oder sich selbst die Aufgaben schnell an sich zu reißen, um so halt einen Raum zu schaffen, wo sich alle wohlfühlen und Hierarchien abgebaut werden können und es halt eben nicht zu einer Dominanz unter den Menschen im Kollektiv kommt.
Und generell ist die Solawi-Szene ja auch schon ein sehr homogener weißer Haufen von Menschen. Und da ist es halt auch wichtig, offen dafür zu bleiben, neue Zugänge zu schaffen und auch mehr Diversität in die Szene reinzubringen.
Ja, und wir haben uns ja auch am Anfang des Podcasts die Frage gestellt, was können wir beide irgendwie mitnehmen für die Arbeit in einer späteren Solawi, da wir beide zusammen eine Solawi gründen möchten. Und ich nehme auf jeden Fall mit, dass für mich persönlich die Arbeit im Kollektiv für mich die präferierte Arbeit ist, da ich mich da am meisten gehört fühle und am meisten mitbestimmen kann und wahrscheinlich nicht so frustriert sein werde, weil ich Dinge machen muss, die ich nicht machen möchte. Und ich bin auch froh, dass es da Leute mit Erfahrung gibt, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie eben der Verein Kunst des Scheiterns, auf dessen Erfahrungen man zurückgreifen kann, sodass man aus den Fehlern von anderen Kollektiven lernen kann.
Ja, da gehe ich voll und ganz mit. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich es gut finde, dass Verantwortung geteilt wird. Als Person, die sich vielleicht oft auch verantwortlich fühlt, da kann das auf jeden Fall auch eine Befreiung sein. Und ich merke auch jetzt schon, dass mein Umfeld mich ganz viel lehrt, wie zum Beispiel die Arbeit bei der Gemüseinsel. Und dieser Podcast für mich jetzt auch ganz viele neue Erkenntnisse gebracht hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Versuch, all das umsetzen zu können.